Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr. Auch heute darf ich euch wieder einen absoluten Superstar aus der Szene hier präsentieren. Sie ist aus der Szene nicht mehr wegzudenken. Seit über 20 Jahren betreibt sie diese Sportart. Seit 2002 gibt sie Unterricht. Ihre bisher größten Erfolge: Vize-Weltmeistertitel im Team 2019, Europameister im Team 2018, Vize-Europameister im Einzel 2018 und Sieger der Border Collie Classics 2015. Über die Jahre hinweg hat sie an vielen nationalen und internationalen Meisterschaften teilgenommen. Sie liebt es, sich neuen Herausforderungen zu stellen und dadurch sich selbst und ihr Training weiterzuentwickeln. Sie versucht in jedem Training immer möglichst individuell auf jedes Team einzugehen und für jeden die bestmögliche Lösung zu finden. Spaß und Motivation von Mensch und Hund sollte dabei immer im Vordergrund stehen. Ebenso ist es aber auch unabdingbar, sagt sie, ein Ziel vor Augen zu haben, damit man den Fokus nicht verliert. Ich denke, die meisten von euch wissen schon, über wen wir hier oder mit wem ich hier heute sprechen darf. Sie ist 35 Jahre alt und kommt aus der wunderschönen Eifel. Und wer es jetzt noch nicht weiß, dem sagen wir jetzt noch ganz kurz, dass sie dort auf der Reitanlage ihrer Familie wohnt und dort auch ihr Training anbietet. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist und uns deine Zeit schenkst. Mona Grevenstein.
Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Cool, ich freue mich übertrieben doll auf unser Gespräch.
Ja, danke für die Einladung. Ich finde, die Idee ist wirklich eine richtig coole Sache und die ersten Folgen habe ich auch schon ein bisschen reingeschnuppert und finde, dass du das wirklich richtig toll aufmachst und spannende Gäste einlädst. Ich freue mich auf weiteren Input auch von anderen Teilnehmern
Ja, sehr cool. Ist noch der ein oder andere dabei? So viel kann man schon mal verraten.
noch.
Cool. Mona, magst du uns mitnehmen auf deine ganz eigene Agility-Reise? Wie bist du zu dem Sport gekommen? Wie bist du zu deinen Hunden gekommen? Was kannst du uns da berichten?
Okay, ja, gerne. Also meine Familie hatte schon immer Tiere und meine Mutter, die züchtet Pferde und ich bin mit Hunden auch aufgewachsen, aber meine Mutter hatte immer Windhunde und mit denen konnte man nicht unbedingt so viel anfangen, sage ich mal. Das heißt nicht, dass Windhunde keine guten Hunde werden oder so, aber als Kind waren die nicht unbedingt so super motiviert, mit mir zu arbeiten. Und dann habe ich einen Pflegehund aus dem Dorf gehabt, einen Collie-Schäfchen-Mischling, mit dem ich immer spazieren gegangen bin und habe ihm alle möglichen Tricks beigebracht. Da war ich 9 Jahre alt, wie das anfing, und wollte unbedingt dann auch einen eigenen Hund haben. Und ja, und so kam das Ganze dann, dass ich meine Mutter irgendwann so weichgeklopft hatte, dass ich einen Hund haben durfte. Und eigentlich sollte es damals sogar schon Border Collie werden. Aber nein, die brauchen viel zu viel Auslauf, viel zu viel Bewegung. Ich muss mich um den Hund kümmern, wenn du in der Schule bist. Und die hat mich letztendlich auf die belgischen Schäferhunde gebracht. Und so ist dann meine erste Hündin, die Cleo, eingezogen, eine silbergraue Terrierhündin. Und ja, und mit der habe ich dann alle möglichen Sachen gemacht, Hundeschule besucht, so dieses klassische Unterordnung, und irgendwie bin ich dann auch auf diese Sportart Agility gekommen. Tatsächlich hatte ich sogar so ein bisschen früher schon Berührungspunkt mit meinem Pflegehund. Da habe ich das in der Zeitung gelesen und da hieß es irgendwie, ja, Hundesportart mit verschiedenen Geräten, und dann haben wir kurzerhand selber uns so ein Parcours zusammengezimmert, keine Ahnung von irgendwas, aber Hauptsache die Hunde durch den IKEA-Tunnel geschickt und über irgendein Wasserfasswagen drüber springen lassen und haben dann sogar unser erstes Semiturnier organisiert. Da war ich so 11 vielleicht.
Ja, wie
Also
cool,
war auf jeden
oder?
Fall schon sehr witzig.
Es zeigt alleine schon, wie lange es her ist, weil du sagst, es stand in der Zeitung.
Ja, richtig, richtig. Also ja, da gab es Internet noch nicht so wie heute.
Sehr witzig. Ich habe eben kurz überlegt, ob wir erklären müssen, was Zeitung ist, aber ich habe mir gedacht, nee, jeder kennt das von seinem iPad, auf dem er hin und her scrollt. Damals war das wirklich noch aus Papier, ja?
Richtig, richtig. Ja, da war ein Bericht drin und ja, ich fand es total faszinierend und so war es eigentlich klar, dass wie ich dann meinen eigenen Hund bekommen habe, ja, dass ich das gerne auf jeden Fall auch ausprobieren und richtig lernen möchte.
Ja, cool. Von damals bis heute ist eine ganze Menge passiert. Der Sport hat sich verändert, du bist aber immer dem Sport treu geblieben. Was fasziniert dich so sehr daran, dass du all die Jahre dabei geblieben bist?
Ja, also ich habe es damals in der Hundeschule erstmalig gelernt und ich fand es total faszinierend, überhaupt dieses, Gefühl, mit dem Hund so ein Team zu werden und sich neuen Aufgaben zu stellen und neue Sachen zusammen zu erarbeiten. Und die Bindung zwischen Mensch und Hund wurde halt einfach immer stärker. Die Cleo war ein sehr vorsichtiger und ängstlicher Hund am Anfang. Und ich musste auch sehr viel lernen, damit klarzukommen. Und ja, und das hat uns einfach als Team extrem zusammengeschweißt. Und gerade dann auch, wie es dann irgendwann so ging, die ersten Turniere zu laufen, da hatte ich richtig Angst, weil sie hat, konnte nicht gut mit Menschen, die Atmosphäre mit den vielen Leuten, ob sie damit klarkommt. Aber da ist sie richtig dran gewachsen und immer weiter aufgeblüht. Es war einfach toll zu sehen.
Ja, cool. Und dann warst du irgendwann richtig angefixt von dem ganzen Kram.
Ja, genau. Ja, also ich bin halt ein Mensch, der irgendwie auch Ziele braucht. Und ja, dann ja, bin ich die ersten Turniere gelaufen und dann lief es auch richtig gut. Ich glaube, damals bin ich innerhalb von 9 Turnieren in die A3 aufgestiegen. Das war 2001, habe ich angefangen, den ersten Turnieren. Und habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich in der A3 und was gibt es denn so jetzt? Ne?
Ja.
Und ja, damals war ich, glaube ich, 16, ich meine 16, naja, also ist schon ein bisschen her, es muss schon ein bisschen rechnen. Und naja, und dann habe ich irgendwie von WM-Qualis gelesen. Da gab es tatsächlich auch schon Internet, kann ich mich daran erinnern, da habe ich das, da gab es noch die Agility-Chats immer, den wir hatten bei Agility Service auf der Seite, manche kennen es vielleicht noch.
Großartig.
Und ja, und dann habe ich gedacht, boah, das hört sich sehr, sehr cool an. Und da hatte ich dann irgendwie die Idee, das doch auch mal mitzulaufen.
Ja, cool. Und dann durftest du da auch irgendwann mal mitlaufen.
Ja, ich habe so ein bisschen meinen Vater bequatscht. Also er war immer derjenige, der mich extrem auch da unterstützt hat. Und er hat mich durch ganz Deutschland gefahren. Also damals war es noch so, die WM-Qualis waren an 5 Terminen in ganz Deutschland verteilt. Es gab kein Finale in dem Sinne. Und ich war ultra nervös. Er ist mit mir da überall hingefahren und ich war so aufgeregt vor diesen Veranstaltungen, habe das erste Mal so mehr überregionale Teilnehmer gesehen und wie toll die alle waren. Ich meine, es war eine ganz andere Zeit als heute. Es war 2003, bin ich meine ersten WM-Qualis gelaufen. Ja, und seitdem bin ich eigentlich ja immer dabei geblieben, aber da war ich halt schon wirklich richtig angefixt von dem Ganzen.
Ja, cool. Und das ja auch nicht nur als Sportlerin, sondern ja auch direkt dann als Trainerin, ne?
Genau, also wir hatten 2001 hier eine Interessengemeinschaft für Agility gegründet, auch hier auf dem Hof meiner Familie. Haben halt super Möglichkeiten hier. Wir sind in Alleinlage, im Winter eine Reithalle zum Trainieren, im Sommer einen Außenplatz. Also das ist echt schon toll. Man kann super Gassi gehen. Und ja, und dann ist relativ schnell ist so gewesen, dass die damalige Trainerin, die das mit mir zusammen gegründet hat, nicht mehr dabei war in dieser Gemeinschaft. Und ja, und dann stand ich da als 16-Jährige, war die Einzige, die irgendwie ein bisschen Ahnung von Agility hatte. Und dann stand die Frage im Raum, ob ich denn jetzt zukünftiges Training geben könnte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's. Ne? Dann habe ich auch den Trainerschein gemacht und ja, und so fing es dann an, dass ich auch Unterricht gegeben habe.
Ja, cool. Und auch da bist heute treu geblieben. Du gibst auch heute noch Unterricht.
Ja. Richtig, ja, mit Leidenschaft und habe es mittlerweile auch zu meinem Beruf gemacht, habe viele Jahre das nebenher gemacht, dann irgendwann, wie das dann kam, dass das gerade mit den Online-Kursen halt sehr modern wurde, bin ich halt mehr, habe ich meine normale Arbeit halt etwas reduziert und habe auch Teilzeit umgestellt und um mehr mich dem Agility widmen zu können. Und mittlerweile mache ich sogar jetzt Vollzeit.
Ja, krass, dass sowas möglich ist dann irgendwann. Cool, ne?
Ja, das ist richtig verrückt. Das würde man sich ja nie denken, dass aus einem Hobby sich dann irgendwie aus so einer großen Leidenschaft dann auch irgendwann mal die Möglichkeit entwickelt, beruflich also auch davon leben zu können. Und das ist wirklich ein tolles Gefühl. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass das möglich ist.
Ja. Magst du uns sagen, wie du es über all die Jahre geschafft hast, dich immer weiter fortzubilden und immer, ich sag mal, am Nabel der Zeit zu bleiben?
Ja, also ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass man offen ist für neue Sachen. Agility ist ja eine sehr, ja, ich würde schon sagen, in den letzten Jahren war es schon eine sehr schnelllebige Sportart. Es hat sich extrem viel getan, viel weiterentwickelt. Also wenn ich an meine Anfänge denke, da hat man noch den Hund bei Fuß gerufen, bevor man in den Slalom rein ist und dass er bloß auf der linken Seite ist, damit man mit der Hand schön den Eingang zeigen kann. Also so habe ich Agility gelernt, ja.
So
War
machen wir es
damals
heute nicht
absolut
mehr.
normal. Nicht ganz.
Okay.
Also ich finde es einfach toll, dass sich da so viel getan hat. Ich finde es richtig cool, neue Sachen auszuprobieren, aber halt auch immer zu filtern, was ist letztendlich das, was für mich und meinen Hund oder auch vor allem für meine Schüler das Passende ist. Also ich denke, man soll einfach möglichst viele Varianten führen können, auch wenn man manche vielleicht nicht so gerne mag. Ja, da nerve ich dann manchmal auch so ein bisschen meine Schüler mit. Aber dann kann man einfach aus allem wählen. Ja? Weil manchmal gibt es Parcourspassagen, da hat man nicht die Option zu wählen. Und wenn dann eine Variante gefragt wird, die man immer vermieden hat, weil man sie eigentlich blöd findet, dann steht man da. Ja?
Ja, cool. Bist du so auch zu dir selbst im Training?
Ja, das bin ich tatsächlich auch. Ich habe natürlich auch meine Stärken und Schwächen, genauso wie meine Hunde. Das ist ja ganz normal. Und ich versuche natürlich, die Stärken weiter auszubauen, aber natürlich auch an den Schwächen zu arbeiten. Und dann muss man auch schon mal Sachen machen, die jetzt vielleicht ja, ein bisschen nervig sind, weil man noch nicht so das Gefühl dafür hat, für eine gewisse Bewegung, eine gewisse Drehung, das Timing noch nicht so hinkriegt. Ich filme mich dann auch gerne selber, um mich zu kontrollieren, wie war es denn jetzt, und zu analysieren, was kann ich bei der nächsten Runde einfach besser machen.
Ja, cool. Magst du uns mal mit in so ein Training reinnehmen, wenn du mit deinen eigenen Hunden trainierst? Wie sieht das aus, wenn Mona trainiert?
Ja, also ich trainiere in der Regel ein bis zweimal die Woche. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wie halt die Zeit ist und auch die Muße. Ich finde, man muss halt auch wirklich Lust drauf haben, nur zum Training zu fahren, weil jetzt ein Termin ansteht. Das bin ich nicht so der Freund von, das meistens wird es dann nicht gut. Ja, wenn dann bin ich schnell genervt und dann ist man, muss man aufpassen, dass man auch nicht unfair wird und irgendwie den Hund vielleicht irgendwas für irgendwas korrigiert, den Führer gar nichts kann, weil ich vielleicht einfach blöd geführt habe.
Ja.
Also das, denke ich, ist wichtig, dass man Bock aufs Training hat und mit einer guten Motivation reingeht. Ansonsten lieber sich eher auf leichte Sachen beschränken und nicht unbedingt den neuen heißen Scheiß ausprobieren, der dann halt vielleicht noch nicht direkt klappt. Und ja, also Warm-up finde ich auf jeden Fall ist ja super wichtig, die Hunde halt auf jeden Fall aufzuwärmen. Und dann starte ich eigentlich gerne je nach Hund erstmal mit, also meine junge Hündin Zieht zum Beispiel, die ist eine Hündin, die sehr schnell ein bisschen, ja, auch gefrustet sein kann, wenn es zu viele Fehlversuche sind. Und ich probiere es möglichst leicht zu halten am Anfang, um ihr Power und Motivation zu geben, Selbstbewusstsein, und dann probiere ich darauf aufzubauen und die Übung nach und nach dann halt schwerer zu gestalten.
Ja, cool. Das heißt, du siehst in erster Linie erstmal das, was der Hund mitbringt und hast nicht so dein Schema F, sondern schaust wirklich, wo du beim Hund ansetzen kannst, damit es für den Hund gewinnbringend wird.
Richtig, also das finde ich ist ganz wichtig. Das ist ja auch, wenn man Unterricht gibt, super wichtig, sich möglichst schnell auf die Teams einzustellen und zu sagen, okay, das ist jetzt die Stärke, das ist die Schwäche. Jeder Mensch ist ja auch anders. Manche Leute wollen halt gerne auch so ein bisschen gekitzelt, ein bisschen gezankt werden und so ein bisschen, ah, jetzt streng dich mal an, renn mal schneller, du Pussy, so nach dem Motto. Aber, und manche, da muss man was vorsichtiger sein, weil die sehr sensibel sind. Und ich finde, das ist eine super spannende Sache, auch Menschen möglichst schnell gut einschätzen zu können und lesen zu können. Oh, jetzt hat der Welpe hier unten geschrien. Naja, auf jeden Fall, das ist halt einfach so ein Ding, was ich finde, was sehr, sehr wichtig ist, was man möglichst schnell sehen muss, gerade wenn man Seminare gibt, wo man die Teams vielleicht nicht so gut kennt.
Ja, bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Was ist dir außerhalb vom Agility wichtig oder wie bereitest du deine Hunde außerhalb vom, ich nenne es mal, eigentlichen Training auf die Sportart vor?
Ja, also eigentlich ein ganz normales Alltagsleben, ne? Spazieren gehen, die wohnen ja auf dem Hof, die können natürlich auch draußen viel rumlaufen. Also ich habe jetzt gar nicht so ein spezielles Fitnessprogramm oder sowas, was ich da jetzt so extrem einbaue. Mir ist es halt wichtig, dass man eine gute Bindung hat, dass man natürlich körperlich die Hunde auslastet, aber auch geistig. Das heißt, ich klicke auch schon mal ganz gerne, aber jetzt auch nicht irgendwie über die Maßen Koordination und was weiß ich. Ich meine, da muss jeder so seinen Weg finden. Es gibt ja Leute, die da extrem viel Cavaletti-Arbeit, Sprungtechnik, Klickertraining, Körperkoordination machen. Finde ich auch alles gut und richtig. Bin ich aber jetzt nicht so der Hypermensch, der da so extrem viel Wert drauf legt. Ich denke, da muss jeder so seinen Weg finden.
Okay, cool. Verändert sich das ein bisschen, wenn man weiß, dass man zur WM oder zur EO oder so fährt? Macht man da irgendwas intensiver oder stellt man noch mal irgendwas um?
Nee, würde ich, also ich jetzt persönlich nicht. Klar macht man sich dann gerade, wenn dann so ein Riesen-Event ansteht, wie jetzt eine Weltmeisterschaft, nochmal Gedanken, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, was kann ich vielleicht jetzt in den Monaten bis zur Teilnahme nochmal weiter ausbauen. Ja, also dass man dann da vielleicht nochmal dran arbeitet, aber jetzt nicht, ich glaube, es wäre auch ganz gut, wenn man auf einmal ganz anders ist. Dann ist es nicht mehr authentisch und man verkrampft zu sehr.
Okay. Wie nervös ist so eine Mona auf einer WM?
Also die WM ging tatsächlich wirklich gut. Also ich denke jetzt mal an die letzte, an 2019. Da hatten wir auch ein extrem cooles Team. Also es hat richtig Bock gemacht. Und unsere Large-Mannschaft war auch wirklich richtig cool. Und ich habe eigentlich im Vorfeld gedacht, dass ich super nervös bei den Teamläufen sein werde, weil das ist halt immer so eine Sache, man ist ja nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern auch für die anderen. Und mir persönlich ist es dann immer lieber, wenn ein Fehler passieren muss, lieber, dass es bei jemand anderem passiert, dass ich die Schuld bin. Ja, und ja, und ich wollte einfach mein Bestes geben und es ist so super schwer in Deutschland, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Und ich war so glücklich, das 2019 geschafft zu haben mit der Q. Die Q ist so ein cooler Hund und ich habe es bisher mit all meinen Hunden geschafft, einmal auf der WM zumindest zu laufen und da bin ich auch sehr stolz drauf. Und die Q ist von meinem Hund, der das meiste Potenzial von meinen bisherigen Hunden dahin auch hatte und deshalb war ich umso glücklicher, auch dort laufen zu dürfen.
Ja, cool. Sehr, sehr cool. Warum hat die Q aus deiner Sicht das meiste Potenzial? Woran machst du das fest?
Ich habe ja vorher die zwei Tervüren aufgeführt. Einmal die Cleo, wie gesagt, mein erster Hund. Und die Paige, die ja jetzt aktuell mit ihren 13,5 Jahren ihr Rentnerdasein genießt. Die haben mich unheimlich viel gelernt. Also gelehrt. Die waren halt einfach tolle Lehrmeister und nicht immer so einfach, das Beste rauszuholen, als Team zusammenzuwachsen. Einmal halt auch körperlich gar nicht so in der Lage, diese extrem krassen Zeiten zu laufen, die auf einer WM mittlerweile ja gefragt werden. Die haben aber alles für mich immer gegeben. Und mit der Paige war ich ja 2015 in Italien auf der Weltmeisterschaft und bin da Team und Einzel gelaufen. Und da war ich auch, ja, wusste ja, die Paige hat nicht die höchste Grundgeschwindigkeit und da haben so zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Ich wusste, im Einzel habe ich eigentlich nicht die Chance, jetzt wirklich ganz vorne was zu reißen. Aber ich habe so viele Jahre so hart dafür gekämpft, auf der WM mit ihr laufen zu können. Und ich habe es einfach nur genossen und es war so geil, mit ihr da vier fehlerfreie Läufe zu laufen. Und letztendlich im Team sind wir Vierte geworden und im Einzel war ich 15. und der
Ja,
einzige
krass.
Tervüren auf der ganzen WM. Also es war schon richtig cool und so als Exot dann noch unter den Top 20 zu sein, war schon richtig geil.
Ja, cool. Würdest du jetzt sagen, im Vergleich, dass man einer Exotenrasse, sage ich jetzt mal, mehr da im Fokus steht? Oder steht man eher mit diesem wirklich krass hohen Potenzial an Hund mehr im Fokus?
Also das ist eine sehr interessante Frage, finde ich, weil ich habe das wirklich so ein bisschen kennengelernt, wie die Agility-Welt, sag ich mal, tickt, wie ich dann auch die Q bekommen habe. Ich meine, ich bin seit vielen Jahren mit der Cleo und mit der Paige auch immer WM-Qualis mitgelaufen, deutschen Meisterschaften. Ich war sogar deutscher Meister mit der Cleo. Das sind alles so Sachen, man ist so ein bisschen trotzdem, man war bekannt, sag ich mal, man wusste aber, ja, das Mädchen mit den Tervüren, ganz weit oben reicht es aus eigener Kraft nicht. Das heißt, ich musste immer ein bisschen hoffen, dass die Parcours möglichst schwierig sind, da viele Hunde oder Teams halt rausfliegen. Und habe mich halt immer gefreut, wenn der Parcours extrem schwer war, weil ich gewusst
Ja.
habe, da habe ich vielleicht eine Chance. Und wenn man so auf einer WM startet mit so einem Exoten, sage ich mal, in Anführungszeichen, die Leute fiebern schon vielleicht noch einen Tacken mehr mit, weil es mal was anderes ist als der 100.000. Border Collie. Aber es ist halt so, dass wie ich die Q gekriegt habe. Und die ist ja, da war ich noch in der A2, hat sie die Border Collie Classics gewonnen. Das war richtig, richtig verrückt.
Ja.
Habe ich nie mitgerechnet. Ja, die war noch super wild. Die Quali-Leute waren so chaotisch. Wir hatten an einem Glück, damit haben wir uns fürs Finale qualifiziert. Und dann bin ich dieses Finale gelaufen mit null Erwartung, was natürlich auch immer ein bisschen den Druck nimmt.
Ja.
Und haben das Ding gewonnen. Und auf einmal ist eine Welle an Leuten auch im Nachhinein auf mich eingestürmt. Und ich bin so in den Fokus gerutscht. Also das war Wahnsinn. Also das war schon alleine auch, weil damals fing es ja mit den Running Contacts, sage ich mal, gerade in Deutschland schon was vermehrt an. International war es ja schon länger da bekannt. Ja, und da kam dann wirklich eine Welle an Leuten und Nachfragen auf mich zu.
Ja, cool, Mona. Jetzt hast du es selber zur Sprache gebracht und jetzt quetsche ich dich auch aus. Thema Running Contact. Viele Leute bringen dich damit natürlich in Verbindung.
Ja, also das war einfach eine super spannende Zeit für mich. Also ich hatte so die Schnauze voll von den Toronto mit der Paige. Es war ein ganzes Agility-Leben lang mit ihr. Ein einziger Kampf, immer diese Zonen und dann musstest du auf Turnieren wieder schnell auflösen, dann sind sie wieder schlecht geworden und die ist so, die hat das nicht verziehen, die hat mir dann knallhart, ich wusste genau, wenn ich Dortmund laufe, WM-Quali-Finale, 3 Tage und ich löse die am ersten Tag schon schnell auf bei den Zonen, dann springt die mir die am dritten Tag. Die war da einfach eine Sau.
Also musste da irgendwas anderes her.
Ja, ich hatte da keine Lust mehr drauf und dann klar kannte man Runnings, man hat international, wenn man so ein bisschen international läuft, halt auch schon mitbekommen. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen nach den verschiedenen, habe gesagt, okay, die Q kommt, mit dem jungen Hund möchte ich es einfach ausprobieren. Und habe mich so ein bisschen schlau gemacht, es gibt so für Methoden, das beizubringen. Und bin dann halt auch auf das Free Shaping gestoßen und fand das einfach eine coole Sache, weil ich es total gerne mag, wenn der Hund versteht, was er tun soll. Wenn, also ich halte nicht so viel davon, nur Speed, 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 kopflos rennen. Es kommt sicherlich immer ein bisschen auf den Hund an. Also wenn ich einen Hund habe, der extrem viel Trieb hat, dann finde ich es total wichtig, dass er erstmal versteht, was er machen muss, weil der Trieb kommt von alleine dann auch wieder durch, wenn er weiß, um was es geht. Ja? Wenn ich jetzt einen Hund habe, der jetzt nicht so hoch in der Motivation ist, ja, dann muss man natürlich gucken, dass es nicht zu eintönig oder zu dröge am Anfang wird, weil ansonsten fällt die Motivation zu sehr. Aber mit der Q wusste ich, die ist so voller Power, die hat Bock, egal was ich mit ihr mache. Da wollte ich das auf jeden Fall so versuchen.
Cool. Und dann magst du uns ein bisschen damit reinnehmen, wie sieht so ein Running-Aufbau aus?
Ja, also ich habe es dann selber halt, wie gesagt, einfach ein bisschen ausgetestet und jetzt über die Jahre natürlich auch immer mehr Erfahrung sammeln können, durch meine Schüler in meinen Online-Kursen, was halt auch super spannend ist, weil es total unterschiedliche Arten von Menschen und Hunden ist. Es muss halt, ich finde, die Methode, die man wählt, muss immer auf den Menschen, auf den Hund passen. Wenn man selber total genervt ist, wenn es zu statisch und zu langsam am Anfang ist, dann bringt gar nichts, das so zum Beispiel zu machen, wie ich es am Anfang aufbaue. Mir ist es halt wichtig, dass der Hund erstmal versteht, um was es geht, also dass man das tiefe Treffen halt shaped. Am Anfang mache ich das gerne mit dem Futterautomaten, weil dann der Trieb nicht zu hoch wird. Und dann erst später, wenn ein Grundverständnis da ist, kann man halt auch gut aufs Spielzeug umsteigen. Aber am Anfang halte ich es alles sehr statisch und mache auch direkt die ganzen verschiedenen Abgänge, gerade Exits, weiche Wendungen, harte Wendungen, alle schon mehr oder weniger an einem Brett im Wohnzimmer.
Okay, ja, cool.
Grundverständnis für das tiefe Treffen.
Lass mich da noch einmal kurz einhaken. Wann bin ich denn bei dir richtig in dem Kurs?
Naja, also letztendlich denke ich, dass es mit der Methode jeder Hund lernen kann. Man muss es natürlich immer ein bisschen anpassen. Das heißt, Schema F ist ja nie richtig. Natürlich habe ich so ein Basisprinzip, wie ich es aufbauen möchte. Und dann gucke ich mir halt einfach die Teams an und gebe da entsprechende Rückinfos, wie sie am besten die nächsten Trainingsschritte halt gestalten können.
Ja, cool. Magst du uns kurz mit reinnehmen für jemanden, der noch nie so einen Online-Kurs gemacht hat? Dann sieht man ein Video, trainiert das quasi daheim, schickt ein Video zurück und bekommt dann quasi eine Analyse.
Genau, also es kommt immer so ein bisschen auf den Kurs an. Also ich habe auch so Handling-Kurse, da führe ich dann die einzelnen Handling-Sachen auch mit meinen Hunden vor. Und bei den Runningskursen gibt es eigentlich bei mir jetzt so einen gewissen Trainingsplan, den man sich halt durchlesen kann mit einzelnen Schritten, die erklärt werden, die dann halt nach und nach abgearbeitet werden sollen. Es gibt ein grundlegendes Video von mir, dass die Leute auch so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie es aussehen könnte. Und dann sollen sie halt die einzelnen Schritte abarbeiten. Sie stellen selber ein Video dann zusammen von ihrem Training, stellen das ein. Ich schaue mir das an und ich sage halt, was war gut, was war schlecht, was sollen sie vielleicht das nächste Mal anders machen, wo sollen sie nochmal drauf achten. Und dann können sie das nochmal nachtrainieren und dann halt wieder ein Video einstellen. Und so funktioniert das Ganze.
Wo siehst du den ganz großen Unterschied zum, ich nenne es mal Live-Training, außer natürlich der Tatsache, dass du nicht live mit vor Ort bist?
Also ich sag's mal so, mit dem, gerade beim Running-Training ist es, denke ich, super gut, mit den Online-Kursen zu arbeiten, wenn man halt die Möglichkeiten zu Hause halt hat, weil es in meinen Augen wichtig ist, viele kleine Einheiten zu machen. Also wirklich 5 oder 10 Minuten. Und wenn man jetzt irgendwo zu einem Training fährt und die Leute vielleicht auch eine Stunde oder manchmal sind ja Leute richtig verrückt, ein paar Stunden zu mir zum Training hinfahren, dann willst du ja natürlich nicht nur 10 Minuten lang den Steg machen, dann willst du die Stunde ja auch nutzen. So.
Ja.
Das ist manchmal dann auch schon gerade am Anfang des Aufbaus zu viel. Und dann macht es mehr Sinn, mit einem jungen Hund einfach dann halt kleine Einheiten zu machen und das kann ich zu Hause viel besser. Da gehe ich mal eben zwischendrin, mache ich hier nochmal eine Wäsche und dann gehe ich nochmal in den Garten oder setze mich nochmal an die Couch und mache es nochmal für 10 Minuten und am Nachmittag dann irgendwann nochmal, so nach dem Motto.
Ja, sehr gut, sehr gut. Cool. Worauf legst du Wert? Bei deinen eigenen Hunden, wenn du mit ihnen beginnst zu arbeiten, was siehst du gerne, was forcierst du, was verstärkst du?
Ja, also ich finde es super wichtig, wenn eine hohe Motivation da ist. Also wenn der Hund Spaß daran hat. Nur wenn ich eine sehr ruhige Übung am Anfang mache, heißt das nicht, dass die Motivation fehlt. Manche denken dann, ja, nee, die Methode mit dem Shapen, das ist jetzt nicht unbedingt sowas für mich, weil das ist so dröge. Man kann das auch spaßig gestalten, ja, wenn der Hund toll getroffen hat, ich kann die Stimme nutzen, um den Hund zu motivieren. Und dass er wieder in den nächsten Versuch reingeht, zwischendrin mal knuddeln oder auch mal spielen. Also das ist total flexibel zu gestalten. Also ich mag, wenn es die Hunde einfach von sich aus so ein bisschen auch anbieten, die einzelnen Verhaltensweisen. Und ich finde es total toll, wenn man merkt, dass es so Klick macht.
Ja, cool. Sehr cool. Magst du uns mal mitnehmen, wie eine Mona als Trainerin ist?
Wie ist eine Mona als Trainerin? Meine Schüler würden es bestimmt besser beurteilen können. Also, mir
Dann
ist es
brauche ich ein
wichtig,
paar
dass.
Telefonnummern.
Also, mir ist es total wichtig, dass es Spaß machen soll. Es soll für den Menschen Spaß machen und für den Hund Spaß machen, aber es soll auch mit einem gewissen Fokus geschehen. Das hast du ja auch schon im Intro gesagt. Es ist einfach eine Sache, die mir sehr wichtig ist, dass man ruhig auch mal einen Joke machen kann, man muss lachen können zusammen, aber dann trotzdem auch im nächsten Moment wieder fokussiert an einer Sache arbeiten. Und ich finde es einfach total cool, für jedes Thema die optimale Lösung zu finden. Also das muss noch nicht mal sein, dass man mega hohe Ambitionen jetzt haben muss, sondern einfach Bock haben muss, sich weiterzuentwickeln. Egal, wo das dann mal endet, ob das überhaupt mal auf einem Turnier endet oder ob sogar jemand ist, der vielleicht Ambitionen auf irgendeine Meisterschaft hat. Das ist mir eigentlich total egal, solange die Leute Lust haben, sich weiterzuentwickeln.
Ja, cool. Finde ich sehr gut. Auch das ist was, was wir jetzt nach dem, ich nenne es mal Ausstrahlen der ersten Folge so als Feedback immer wieder bekommen haben, dass doch richtig viele in Anführungsstrichen erstaunt waren, dass ihr Stars auch die ganz normalen Leute einfach trainiert.
Ja, natürlich. Ich meine, also ganz ehrlich, ich finde oft, also jetzt mal so unter uns, ne, es hört uns ja keiner zu, ne?
Nein.
Ich finde auch wirklich fast cooler, sage ich mal, die Leute zu trainieren, die so an der Basis sind, die vielleicht auch gerade erst anfangen damit. Letztendlich haben wir alle ja da mal begonnen, ja.
Ja.
Und ich finde es total cool, wenn man denen dann Sachen vermitteln kann und die einfach auf eine Idee bringt, wie das Ganze mal aussehen könnte. Und vor allem sieht man ja auch diese Entwicklung, die die dann machen können. Da bin ich einfach super stolz, wenn dann irgendwas toll klappt, was vielleicht am Anfang super schwierig war. Also wenn der Hund, keine Ahnung, zum Beispiel Probleme mit dem Slalom hatte und man hat ja richtig lange daran rumgewerkt, bis das halt irgendwie mal funktioniert hat. Und am Schluss läuft ja den super toll aus allen möglichen Richtungen mit den Eingängen. Dann kann man einfach, bin ich einfach stolz auf die Leute. Das ist, finde ich, eine schöne und wichtige Sache, ne? Also da lege ich schon sehr viel Wert drauf. Wenn man jetzt fortgeschrittene Teams trainiert, dann ist es halt geil, an so Feinheiten zu feilen. Also, dass man sagt, ah, da der Bogen, das könnte noch was
Ja.
enger sein, oder da musst du nochmal eine genauere Ansprache machen, um so das Optimum noch rauszuholen. Also, es hat alles so seinen Reiz für mich.
Ja, cool. Der dritte ganz große Sektor sind ja Seminare, auch die gibst du.
Ja, genau. Also, gebe ich auch sehr gerne, weil ich mag total gerne das Online-Training, aber ich finde es total cool, so breit aufgestellt zu sein, dass man sagt, okay, man macht so alle möglichen Bereiche. Und ich liebe es auch, mit den Leuten einfach zu interagieren und live vor Ort zu sein. Da hat man ja nochmal viel mehr Einfluss und kann viel mehr, sage ich mal, Emotionen rüberbringen.
Ja.
Und ich renne auch mal gerne zu den Leuten her, wenn ich genau weiß, die sagen, ah, ich schaffe den Wechsel nicht, ich komme da nicht hin. Und wenn die und ich sehe genau, derjenige könnte es schaffen, aber der sagt, nein, nein, ich schaff's nicht. Und du läufst jetzt. Und dann renne ich auch schon hinter den Leuten und renne jetzt hin. Und dann schaffen die Leute das, was sie vorher nie gedacht haben und sind irgendwie happy. Und ich bin happy, dass ich sie dazu bewegen konnte, das doch zu probieren und dass es dann am Schluss geklappt hat. Das ist einfach ein geiles Gefühl.
Bin ich voll bei dir. Ich feiere das auch
Ja.
jedes Mal extrem.
Ja.
Manchmal freue ich mich, glaube ich, mehr als die Leute.
Das ist schon cool. Nee, das freut einen irgendwie am meisten, wenn man merkt, dass Leute auf einmal sehen, es ist was möglich, was sie nie vorher gedacht hätten.
Und jetzt machst du das Ganze ja nicht nur in Deutschland, sondern ja wirklich auch fast weltweit irgendwie, ne?
Ja, also wie gesagt, seit ich die Q habe, ist es extrem international auch geworden, weil durch den Gewinn der Border Collie Classics sind halt international auf einmal dann auch viele Leute auf mich aufmerksam geworden und ich habe extrem viele Einladungen aus dem Ausland auch bekommen und die ich leider nicht alle so immer wahrnehmen konnte, weil ich ja auch damals noch in der Anstellung war, aber halt hier und da natürlich das gerne auch angenommen habe und hingefahren bin und es macht einfach super viel Spaß, auch im Ausland Seminare zu geben, die Mentalität der Leute dort kennenzulernen oder auch den Stand des Agilities. Die Eigenarten, die vielleicht in manchen Ländern halt herrschen, wie geführt wird oder was halt mehr gemacht wird, was weniger gemacht wird, super interessant. Auch für mich, um mich weiterzuentwickeln.
Ja, cool. Was nimmst du von so Reisen dann mit danach?
Ja, einmal natürlich viele Leute, die man kennenlernt und der internationale Austausch ist einfach auch total cool, dass das eigentlich, auch wenn es weltweit ist, eine kleine Jinsche-Welt ist. Wir haben alle dasselbe Hobby, dieselbe Passion und das finde ich total faszinierend auch, dass es egal wie alt oder wie jung jemand ist, dass es uns alle verbindet, dass es nicht nur sagt, ja, früher in der Schule, da hat man halt immer mit den Leuten im selben Alter abgehangen und das ist total egal, ob Männlein, ob Weiblein, ob keine Ahnung, 60, ob 18, es ist total wurscht und das finde ich einfach richtig cool, genauso aus welcher Nation man kommt, es ist einfach wurscht.
Ja, sehr cool. Mona, wo warst du schon überall?
Oh, ja, jetzt lass mich mal überlegen. Also in Europa
In
auf
der
jeden Fall
Eifel.
in der Eifel. Also nächstes Mal die Eifel. Ne? Die Eifel ist total stimmig. Ich lebe wirklich gerne hier. Aber gut. Ich war klar in Deutschland, dann bin ich sehr häufig in Österreich und in der Schweiz. Bin ich auch super gerne, habe da auch so ein paar, sage ich mal, Stammplätze, Orte, wo ich gerne zum Seminar hingehe. Dann war ich in Schweden, in Norwegen, in Spanien, Belgien, Niederlande.
Krass, schon gut rumgekommen.
Ja, also irgendwie das so in etwa. Vielleicht habe ich jetzt hier oder da ein Land vergessen, aber schon ein bisschen unterwegs gewesen.
Krass. Cool, ne, was Agility möglich macht, oder?
Ja, also es ist so verrückt und ich habe auch. Also, wie ich die ersten Anfragen aus dem Ausland bekommen habe, habe ich gedacht, das ist ja total verrückt. Also, man kann das gar nicht begreifen, dass die Leute einen auf einmal dann kennen. Aber ja, so funktioniert irgendwie die Agility,
Ja,
gell? Das ist schon crazy.
bin ich voll bei dir. So ein komisches Gefühl, wenn du das erste Mal weißt, dass dich jemand einfliegen lässt und du denkst so, krass, Alter, die lassen mich irgendwie fliegen, damit ich den Training gehe. Was ist los auf dieser Welt, ja? Und dann steht am
Ja.
Flughafen noch jemand, der hat einen Zettel, da steht dein Name drauf. Und du denkst so
Ja,
für
das kann ich
drei
jetzt.
Sekunden, okay, man, you got it, ja?
Das kann ich jetzt noch nicht.
Nein, du musst nach Italien. Da stehen die immer mit einem Zettel mit deinem Namen drauf.
Ja? Ja,
Ja,
gut.
immer.
Nee, Italien habe ich bisher noch kein Seminar gegeben. Ja, wer
Ist
weiß, kommt vielleicht.
großartig. Ich tue auch am Anfang immer so, als wenn ich es nicht gesehen habe, so, und drehe mich noch viermal um, weißt
Meinen die mich? Ach, echt? Ach ja, hi.
Großartig
Ja,
einfach. Ja,
verrückt. Ja,
cool.
ist verrückt.
Mona, was wünschst du dir für die nächsten Jahre im Agility für dich und deine Hunde? Welche Ziele hast du noch? Was möchtest du gerne noch erreichen?
Ja, also ich glaube, es hat sich gar nicht so viel geändert über all die Jahre. Es ist einfach Bock, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Und mit jedem neuen Hund ist es ja immer wieder anders. Und ich würde mich halt mega freuen, wenn ich mit der C halt einfach da so ein bisschen anknüpfen kann, wo ich jetzt auch mit der Q war. Also auf einem guten nationalen und internationalen Level zu laufen, gerne auch irgendwelche Meisterschaften. Natürlich ist das Ziel auch mit ihr irgendwann mal vielleicht eine WM zu laufen. Ob das realistisch ist oder nicht, das wird sich noch zeigen. Sie ist noch ein sehr junger Hund, sie wird auf jeden Fall noch was Entwicklung brauchen. Mit der Q würde ich es mir natürlich auch wünschen, da weiterzumachen, wo wir jetzt leider vor Corona halt aufhören mussten. Ich hatte ja eigentlich so gesehen richtig Schwein, dass ich in 2020 wenigstens eine große Meisterschaft laufen durfte. Da war ich ja auf den Crafts und bin da sogar noch Zweiter geworden. Das war ja dann letztendlich das einzige Event, was es 2020 gab. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich auch mit der Q noch weiter nochmal die Chance haben werde, große Sachen zu laufen. Es sieht ja dieses Jahr leider auch alles momentan, ja, steht ja noch in den Sternen, was passieren
Ja.
wird. Und mittlerweile ist sie auch schon 7. Also wir werden mal sehen, was halt noch so auf uns zukommt.
Jetzt hat die Liz uns ein ganz kleines bisschen was über die Craft schon verraten und uns auch verraten, wie viele Zuschauer da in dieser Halle sind.
Ja, das ist unfassbar. Also das ist, ich liebe die WM und die EO, das sind richtig, richtig krasse Turniere. Aber bei den Crafts ist es anders, weil es sind so unfassbar viele Zuschauer da. Ich glaube, die Neckarena ist fast, glaube ich, 6.500 Leute, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das ist bis auf den
Unglaublich.
letzten Platz voll. Und das sind, anders als bei einer Weltmeisterschaft, da reisen halt dann auch, also durch den Livestreams ist da ja leider nicht mehr so viel Publikum da. Es sind meistens dann die Starter und die Begleitpersonen und natürlich
Ja.
auch ein paar Zuschauer. Das ist was schade, dass das durch die Livestreams das Publikum nicht mehr vor Ort ist, aber ich kann es natürlich auch nachvollziehen. Bei den Crafts ist es aber so, da kommen Leute hin, die haben noch nie in ihrem Leben Agility gesehen. Das ist ja eine große
Was?
Hundeausstellung. Und diese Main Arena, da wird ja alles Mögliche gezeigt. Und das sind immer nur so kurze Programme. Also das heißt, da läuft nicht den ganzen Tag Agility, da ist dann eine Dreiviertelstunde Agility und dann kommt da wieder Police Dog Arbeit oder Flyball oder so.
Okay.
Und das reißt die Leute so dermaßen mit. Die Leute sehen das erste Mal einen Hund durch den Slalomlauf, die flippen aus. Die flippen aus. Das ist wirklich, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist so
Kriegst du
cool.
das mit, während du da läufst, wie die Leute da eskalieren?
Ja, man merkt es schon natürlich was. Natürlich ist der Fokus beim Lauf, beim Hund. Aber es ist schon, diesen Szenenapplaus hörst du auch während des Laufes. Also so unterschwellig. Ne? Der Fokus ist halt super wichtig, da zu halten, aber ja, also es pusht einen so dermaßen und es macht so einen Bock, da zu laufen und dann in das Ziel einzurennen und die Leute rasten so aus. Also wirklich richtig, richtig cool.
Ja, krass. Wie sehr muss man denn Pipi, wenn man da in die Halle reinkommt und sieht, wie viele Menschen da sind?
Naja, also es ist. Ich bin wirklich, ich bin immer nervös. Also das hat sich in all den Jahren nie geändert. Ich habe immer eine gewisse nervöse Grundspannung, was aber auch irgendwo, glaube ich, wichtig ist, um gut zu sein. Es darf halt nicht überkippen, dass es zu schlimm wird. Also
Ja.
wenn man so nervös ist, dass man da denkt, man muss jetzt gleich zur Toilette rennen, sich übergeben, dann ist schlecht. Ja, aber nervös bin ich immer und bei den Crafts,
Mona, darf ich kurz einhaken?
ja.
Lass mich mal ganz kurz auf die Folge vom Daniel, denn der wird auch hier seine Runde spoilern. Man
Ja.
kann Europameister im Team werden. wenn man vorher auf Klo war.
Das ist ja, also das ist das Zitat von Daniel, musst du auf jeden Fall noch irgendwo mit unten aufhören. Das ist witzig. Passt aber. Ja, also das hilft auf jeden Fall. Ja, das ist wieder schon nicht so unbedingt.
Lass uns da nochmal ganz kurz bleiben, weil das jetzt was ist, was nach den ersten Folgen wirklich immer wieder nach oder wirklich ein Thema dann auch danach ist, diese Nervosität. Wie hältst du da die Balance zwischen genau dem, was du gerade gesagt hast, diese Anspannung, die da sein muss, aber es darf halt nicht kippen?
Ja, das ist schwierig. Das ist ja einfach so ein Deal, sage ich mal, mit der eigenen Erwartungshaltung. Ich glaube, jeder, der auf Turniere fährt, möchte in irgendeiner Art gut sein. Und wenn man dann, je höher man kommt, klar, wenn man weiß, man hat die Möglichkeiten, vielleicht auch was zu erreichen, man hat einen tollen Hund, der ist gut ausgebildet, man selber kann das eigentlich auch alles, man muss es nur abrufen können in dem einen Moment. Also bei mir ist es so, wenn ich mir zu viel Druck mache, weil ich unbedingt gut sein will, dann ist es oft was schwierig. Ich muss gut sein wollen, aber ich muss es auch genießen wollen. Also ich hatte Situationen in meinem Leben schon, da war ich einfach, ich wusste, der Hund ist so geil, der hat so viel Potenzial, ich möchte das gerne abrufen können. Und dann habe ich es total verkackt, weil ich einfach zu nervös war. Und dann passieren so blöde Flüchtigkeitsfehler, wo ich mich danach für den Arsch beißen könnte, weil ich nicht zeigen konnte, was wir hätten vielleicht schaffen können.
Okay.
Und ja, also das ist einfach so eine Sache, was ich für mich dann auch über die Jahre gelernt habe und vor allem mit einem Hund wie der Q, wo dann doch viele Leute auch gucken und denken, ach, toll, cooler Hund, viel Potenzial. Mit dem Druck muss man lernen, klarzukommen und dann irgendwie zu sagen, es ist eigentlich scheißegal, was irgendwer anders denkt, du hast jetzt Bock, mit dir und deinem Hund in den Parcours da reinzugehen, Spaß zu haben, dein Bestes zu geben und einfach danach richtig den Hund zu feiern, wenn, egal ob es jetzt gut geklappt hat oder nicht, klar ist die Enttäuschung, wenn jetzt ein Fehler war, vielleicht dann auch da, aber der Spaß muss das genießen. Ich habe einfach gesagt, ich will das genießen, jetzt die Möglichkeit zu haben, auf dieser WM, auf dieser EO, auf diesem Craft laufen zu dürfen, weil das einfach nicht selbstverständlich ist.
Ja, cool, cool. Jetzt probiere ich mal wirklich für die Zuschauer hier noch ein bisschen praktischer zu machen. Wie würdest du denn mit einem deiner Schüler arbeiten, von dem du merkst oder der dir auch sagt, dass er zu nervös ist?
Ja, also ich glaube, dass das halt einfach eine Sache ist, die jeder so ein bisschen für sich selber ausmachen muss. Ne? Also da gibt es natürlich auch Mentaltraining für und so weiter und so fort. Aber das muss jeder für sich wissen, wie er damit am besten klarkommt. Wenn man den Druck was rausnimmt, dass man zum Beispiel sagt, nehmen wir mal an, wir haben jemanden, der Hund macht die Zonen immer schlecht im Turnier. Ja. Ne? So. Dann würde ich halt einfach sagen, okay, vielleicht fragst du mal, kannst du vielleicht irgendwie mal als weißer Hund laufen, dann hast du schon nicht diesen Druck, in der offiziellen Wertung zu sein. Dadurch kann man den Druck vielleicht ein bisschen minimieren. Oder man sagt, man meldet das Turnier ganz normal, spricht vorher mit dem Richter und sagt, okay, pass auf, ich nehme Spiele mit rein in den Parcours, ist das okay, ich habe leider ein großes Problem da und da. Und bestätige dann den Hund, wenn er das gut gemacht hat und feiere den richtig. Ja. Also natürlich geht das nicht immer und ein Turnier ist eine Wettbewerbssituation, wo dann auch kein Training draus gemacht werden soll, aber in so Einzelfällen und bei manchen Veranstaltungen und Richtern ist es dann vielleicht schon mal möglich und letztendlich ist es das, was unsere Nation auch weiterbringt, ja, wenn Richter auch sowas mal hier und da vielleicht zulassen, weil das ist eine Sache, die man eigentlich nur im Turnier dann spielen kann.
Ja, cool. Vielen, vielen Dank für dieses Statement, Mona. Bin ich voll bei dir. Komplett. Ich schaue auf die Uhr und ich stelle fest, dass ich dir schon sehr viel Zeit geraubt habe. Lass uns ganz am Ende noch mein kurzes Frage-Kurzes-Antwort-Spiel spielen. Ich gebe was vor und du ergänzt meinen Satz einfach.
Alles klar.
Agility ist für mich
einfach eine riesengroße Leidenschaft und das schönste Gefühl, eine Einheit mit dem Hund im Parcours zu sein.
Mein Lieblingsgerät im Agility
ist der Steg.
Wer hätte das jetzt gedacht?
Ja, ich mag ihn einfach, auch wenn es schwierig ist und man viel Mühe reinstecken muss, aber ich mag das Gerät.
Mein Hund, meine Hunde sind für mich
Einfach ein großer Teil meines Lebens, meiner Familie und sind für mich einfach nicht mehr wegzudenken. Ein Leben ohne Hunde kann ich mir nicht vorstellen.
Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe.
Puh, das ist schwierig. Ich glaube, ich könnte gar nicht so explizit jetzt irgendeinen benennen. Vielleicht einfach, dass man halt wirklich nicht aufgeben soll, wenn es vielleicht mal schwierig ist, schon mal die Zähne zusammenbeißt und es einfach halt weiter versucht.
Agility in Deutschland wird sich in den nächsten 5 Jahren?
Ich glaube, dass die Entwicklung sehr rasant war in den letzten Jahren und dass es sicher noch ein bisschen was geht, aber dass wir schon ziemlich weit an dem Level sind, wo wir mal enden werden, sage ich mal. Irgendwann geht es halt nicht mehr höher, schneller, weiter. Und die Linien in den Parcours sind auch richtig krass geworden. Also ja, ich glaube, so viel tut sich nicht mehr.
Ja, krass. Ist auch so ein bisschen der Konsens von allen, mit denen ich gerade sprechen darf.
Ja, also ich glaube, also irgendwann geht es halt nicht mehr weiter. Es ist ja alles so krass jetzt schon optimiert worden. Die Hunde sind auf Runnings umgestellt. Die Linien sind immer schneller. Man muss läuferisch einfach auch richtig gut und schnell mittlerweile sein. Die Hunde müssen super ausgebildet sein. Also es sind ja so viele Sachen, die jetzt da schon optimiert worden sind, damit man überhaupt, sage ich mal, wenn ich jetzt an die A3 halt denke, vorne noch mitlaufen kann. Da kommt ein kleiner Bogen und dann bist du weg. Also ich meine, viel, viel mehr geht halt nicht mehr. Ne?
Ja. Mona, ganz am Ende, was ich gerne jedem Agisportler sagen würde.
Spaß zusammen mit seinem Hund zu haben, das finde ich das Allerwichtigste. Und wenn man dann noch gewisse Ziele erreichen kann, und die können für jeden halt anders sein, persönliche Ziele, Turniere, Meisterschaften, dann finde ich, ist das einfach ein richtig cooles Erlebnis, das zusammen mit seinem Hund machen zu können.
Cool. Vielen, vielen Dank, Mona, für deine Zeit und für das wirklich schöne Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Einen schönen Abend dir noch.
Ja, danke. Dir auch. Tschüss.